Mittlerweile scheint es ja, als hätten viele Leute den Konflikt an der russisch-ukrainischen Grenze vergessen. Dieser Konflikt existiert aber immer noch. Betroffen sind davon Menschen wie du und ich. Es gibt aber auch Menschen wie du und ich, die letzten Endes sich entschließen, an die ukrainische Grenze zu fahren, um den geflüchteten Menschen eben zu helfen. Einen von diesen Personen habe ich heute in meinem Podcast sitzen. Mein Name ist Mevisa Maljam-Jandan und ich bin Reporterin bei Salon 5. Heute werde ich mich bezüglich diesem Thema mit Alex unterhalten. Hey Alex, schön, dass du da bist. Kannst du dich einmal für uns bitte vorstellen?
Also ich bin der Alex, ich bin 22 Jahre alt und studiere Verfahrenstechnik.
Dankeschön. Du warst tatsächlich an der ukrainischen Grenze, lag ich jetzt in meiner Anmoderation richtig oder bist du an eine andere Grenze auch gefahren?
Also ich bin an Ostpolen gewesen, direkt westlich von Lviv, also von Lemberg, Anfang März.
Wie kamst du letzten Endes zum Entschluss, dass du eben dorthin gefahren bist?
Na, da spielen ein paar Faktoren rein. Also ich bin eigentlich so kein Aktivist von Person her. Aber ich hatte gerade Semesterferien, ich hatte einen Ferienjob gerade gemacht und es war tatsächlich die letzte Woche, Ende Februar, da hatte ich die letzte Woche von meinem Ferienjob. Und ich wollte eigentlich einen Urlaub machen und nachdem das alles so quasi angefangen hat, habe ich mir doch überlegt, den Urlaub zu streichen und ja, doch vorhin zu fahren und zu helfen.
Das ist halt sehr beeindruckend auch, dass du eben als Student in deinen Semesterferien deinen Urlaub gestrichen hast und letzten Endes ja hingegangen bist, um zu helfen. Sehr beeindruckend auf jeden Fall. Aber was hast du dir vorgestellt? Also was wolltest du vor Ort erreichen? Du hast Helfen angesprochen. Aber also es wurde ja auch in den Nachrichten darüber gesprochen, dass Leute nicht vor Ort fahren sollen, weil möglicherweise Stau sich bilden könnte und dass er die offizielle organisatorische Hilfe hemmen könnte. Ja, was wolltest du vor Ort machen und erreichen?
Also tatsächlich habe ich nicht einfach so die Sachen gepackt und bin losgefahren. Ich habe natürlich ein bisschen gegoogelt, ein bisschen recherchiert, wie man überhaupt helfen könnte. Und die meisten Möglichkeiten waren halt einfach Organisationen, Geld zu spenden. Tatsächlich kam letztlich die Entscheidung dadurch, dass ich in einem Kommentarbereich von einem, ich sag mal, Bilderbrett, wo ich öfter meine Freizeit ein bisschen vertreibe, kam ein Kommentar von wegen, ja, ich habe einen Dienstwagen und der Sprit ist kostenlos und ich würde jemanden mitnehmen, dahinter fahren für ein paar Tage. Und dann dachte ich mir, okay, dann bin ich mit zwei wildfremden Menschen habe ich mich zusammengetroffen in Dresden und dann sind wir hintergefahren. Es ist eigentlich echt, wir wussten ja nicht mal, wo wir schlafen werden, aber ich habe mir gedacht, ja, vielleicht schlafen wir sogar im Auto irgendwas. Und tatsächlich haben wir auch auf dem Weg dahinter sehr, sehr viele Deutsche gesehen mit deutschen Kennzeichen. Auf den Raststätten waren überall Kleinbusse mit Hilfsgütern, alles Mögliche. Wir haben auch Hilfsgüter in Dresden angenommen auf einer Sammelstelle. Und ja, was habe ich mir gedacht, was ich dort mache? Also ich muss von mir sagen, ich spreche fließend Russisch. Und ich dachte mir, also ich kenne Ukrainer und ich weiß auch, in Russland ist es so, dass Englisch nicht wirklich beliebt ist. Also wenn überhaupt, spricht es die Jugend und dann auch nicht gerne und dann auch nur in den Großstädten. Und es ist auch so gewesen, dass die Ukrainer so gut wie kein Englisch oder ganz schlecht Englisch konnten. Russisch können sie eigentlich so gut wie alle, meiner Erfahrung nach, auch aus dem Westen. Und ja, ich glaube, da war ich genau richtig. Also ich habe eigentlich die meiste Zeit nur gedolmetscht.
Das ist auf jeden Fall super. Ich hatte ja auch Leute im Interview gehabt, die halt auch vor Ort gewesen sind, aber eben diese Sprache nicht beherrschen. Und dann gab es eben diese Sprachbarriere. Und entsprechend braucht man an den Stellen genau Leute wie dich. Du bist ja ein relativ junger Mensch so und Familie, also Eltern hast du, denke ich mal. Wie haben die reagiert, als du gesagt hast, ich fahre an die Grenze?
Mein Vater hat 6 Jahre lang in der Ukraine gelebt. Er ist Turbineningenieur und er hat in Odessa, also in Nikolaev sogar gewohnt. Das ist jetzt auch eine Stadt, die sehr krass betroffen ist. Und als der Krieg ausgebrochen ist, war er sehr traurig und hat auch tatsächlich geweint. Und als er mich zum Bahnhof gefahren hat, ich habe ihm davon erzählt, er meinte, ich sollte das unbedingt machen, es wäre super. Ja, er war sehr stolz auf mich. Ist es auch jetzt noch, ja. Er hat mich direkt zum Bahnhof gefahren, hat mir nochmal die Hand richtig gedrückt, meint, das ist gut, was ich hier machen will. Ja, also meine Mutter hat es auch natürlich für gut befunden. Aber ich denke mal, wir sind da auch bisschen. Also wenn wir jetzt ein bisschen in die Politik reingehen würden, dann würde ich sagen, wir schauen uns jetzt nicht den Perwa-Kanal, also das Pendant zur Tagesschau an, der russische. Also wir kennen russische Nachrichten, wir wissen, dass es Propaganda ist und wir wissen auch ganz genau, dass es eine Diktatur ist. Und wir haben eigentlich ein ziemlich westliches Bild, also auch eine Meinung. Also es ist nicht so, dass mein Vater gemeint hat, ich kann jetzt nicht die Nazis da unterstützen oder irgendwie sowas, das nicht.
Du hast die ja, Propaganda irgendwo auch angesprochen, die halt im russischen Fernsehen, glaube ich, auch läuft. Wir aus der westlichen Welt, also es war auch so eine Diskussion in der Redaktion, inwieweit ist unsere Perspektive auf das Geschehen eben sehr westlich geprägt. Wie siehst du tatsächlich diese Kritik auch? Oder also was ist so deine Empfehlung vor allem jungen Menschen, inwieweit man sich besser auch informieren muss, auch auf der russischen Seite sozusagen sich besser informieren muss?
Ja, also ab und zu schaue ich aus Neugierde dieses Pendant an zur Tagesschau. Es ist auch ganz interessant, das habe ich schon eigentlich gemacht, als die Baerbock, also unsere Außenministerin, zu Besuch war in Russland. Das war Anfang Februar, nee, es war sogar noch im Januar, glaube ich. Da habe ich mir auch mal den Beitrag also angeschaut und wie die Frau Baerbock dargestellt wurde, das war ja ganz anders als bei uns. Also tatsächlich hatte man ein positives Bild von ihr im russischen Fernsehen. Es kam wahrscheinlich auch dadurch zustande, dass man halt durch die Dolmetscher nicht gesehen hat, dass sie sich nicht wirklich gut artikuliert hat, nicht elaboriert und auch nicht eloquent, sondern eher in die Richtung Stotterer und jemand, der nicht vor einem großen Publikum spricht. Aber das ist im russischen Fernsehen etwas untergegangen. Man hat auch sehr groß Wert darauf gelegt, dass sie zum Grab des unbekannten Soldaten hingegangen ist. Das hat man bei uns in der Tagesschau gar nicht gesehen, zum Beispiel. Aber muss ich sagen, ich habe wirklich keine Ahnung, wie man als westlich, also in der Jugend, als Jugendlicher im Westen lebend, der keine Russischkenntnisse verfügt, wie er sich informieren sollte. Aber ich finde die Darstellung, so wie es bei uns in den Medien ist, eigentlich relativ in Ordnung, muss ich sagen.
Okay. Das wird das tatsächlich zusammenfassen, worauf ich letzten Endes hinaus wollte. Du hast angesprochen gehabt, dass ihr euch zusammengetan habt als eine Gruppe und letzten Endes naja, vor Ort hingereist seid. Wie sah da prinzipiell die Vorbereitung auch, sei es ja physisch, eben, dass du Sachen beispielsweise gesammelt hast und so weiter aus, aber auch möglicherweise irgendwo eine psychische Vorbereitung, dass du eben vor Ort möglicherweise auf Leute, also massenweise auf Leute treffen wirst, die halt extremst bedürftig sind. Ja, wie sah die Vorbereitung da aus?
Also ich weiß gar nicht, ob man sich da psychisch richtig darauf vorbereiten kann. Ich habe einfach die Nacht davor auch nicht wirklich viel geschlafen. Ja, gute Frage. Also, muss halt einfach eine persönliche, also ich würde mich schon auch als persönlich resilient bezeichnen. Also mich da irgendwie aus den Fugen zu bewegen, ist auch schwer. Und ich glaube, der Mensch ist auch ein Gewohnheitstier. Der gewöhnt sich schon schnell dran. Obwohl man sich natürlich nur ungern dran gewöhnen will, dass jemand, der, also ich sag mal, wenn man 40 Mal schon gehört hat, dass man eben in der Metro geschlafen hat, dann weiß ich, ja, okay, also das habe ich schon oft gehört, das ist scheiße, aber wir müssen jetzt handeln und schauen, dass jetzt alles besser wird. Ich habe auch den Leuten immer zugesprochen, dass das Schlimmste jetzt eigentlich hinter ihnen ist. Also zumindest ihnen Hoffnung auch wiederzugeben. Und ich bin mir auch ziemlich zuversichtlich, dass nicht nur hier an der Grenze, sondern auch später dort geholfen wird, wo sie mal hoffentlich ankommen.
Ja, ich glaube, das ist auch das Wichtigste in so einer Situation, wo jeder gefühlt hoffnungslos auf die Situation schaut, eben ein Hoffnungsträger zu sein und Hoffnung mitzugeben. Ja.
Ja, leider habe ich keine professionelle psychotherapeutische Ausbildung, um mal richtig ranzugehen. Also ich einfach versuche, den Druck rauszunehmen und den Leuten einen gewissen Komfort zu geben, auch
Aber das ist auch gefühlt das Wichtigste. Also ich sage sehr gerne auch, Menschen haben nur einander und nicht viel mehr, dass Menschen aufeinander zählen können sollten. Und nicht darauf warten sollten, dass irgendein, keine Ahnung, ein Wunder geschieht, dass es dem plötzlich aus dem Nichts gut geht, sondern dass Menschen aneinander helfen, wenn sie sehen, dass es dem anderen schlecht geht, letzten Endes. Ja, genau. Letzten Endes, wie lange seid ihr hingereist? Wie sah der, ja, eure Ankunft aus? Du hast gesagt, ihr habt euch relativ, ja, wenig vorher organisiert gehabt. Ja.
Wir sind einfach zur Grenze gefahren tatsächlich und an der Grenze standen dann polnische Polizisten, also der Grenzer, Ich habe mit denen versucht, also ich habe einfach auf Russisch losgeredet, die haben auf Polnisch geantwortet. Die Sprachen sind schon verwandt, aber es ist sehr schwer. Er hat uns dann quasi eine Aufnahmestelle empfohlen, wo wir hinfahren können. Das war bei Korczowa auf Polnisch. Dort sind wir hin. Das ist im Endeffekt sind das zwei Einkaufskomplexe. Und der eine Komplex, das ist in Deutschland, ja, das ist mehr oder weniger so eine Mall, so ein Einkaufszentrum mit verschiedenen einzelnen Geschäften, einen Gang. Und da sind wir dann hin, haben einfach auf dem Parkplatz unseren kleinen Bus hingestellt. Ach, das war echt eine Odyssee danach. Also tatsächlich wollten die nur 3 Tage bleiben. Ich habe mich spontan dazu entschieden, länger zu bleiben, weil ich eigentlich die Semesterferien gehen erstens noch weiter. Zweitens, also ich fange jetzt meine Bachelorarbeit an und ich wusste nicht genau, wann sie anfängt. Und deswegen habe ich mich einfach wirklich spontan dazu bewegt, da zu bleiben. Es ist auch ziemlich schwierig gewesen mit dem Schlafplatz. Wir wussten nicht, wo wir schlafen sollen. Und da habe ich tatsächlich einen Polen kennengelernt, der also eine lange Zeit in Österreich gewohnt hat schon. Andrzej hieß der. Der hat dann mit den polnischen Soldaten geredet. Also ich denke mal, das war das Militär, ich bin ziemlich sicher. Die hatten zwar jetzt keine Schusswaffen, aber die Uniformen waren da und auch die Fahrzeuge, das waren alles militärische, so LKWs oder Unimogs oder wie man die nennen will. Der hat mit denen geredet und die haben uns tatsächlich Feldbetten hingestellt, haben gemeint, wir können hier schlafen.
Wie lange bist du letzten Endes dort geblieben, beziehungsweise vergleichsweise auch zu deinen Kollegen, die mitgekommen sind? Wie lange sind die geblieben und wie lange bist du letzten Endes geblieben?
Ja, das war ganz interessant. Also ich war dann 10 Tage da und habe erst nach 5 Tagen duschen können. Ich habe dort eine Ukrainerin kennengelernt aus Kharkiv, eine ältere Dame. Die hatte einen Freund, der hat nicht weit von diesem Einkaufszentrum ein Haus gehabt und der hat uns dann, also hat quasi mich abgeholt und hat mich dann dort duschen lassen. Und das war auch mal wichtig, denke ich. Also ich habe mir tatsächlich gedacht, das ist der einzige Grund, warum ich jetzt irgendwie irgendwo hin müsste, weil ich einfach natürlich auch geschwitzt habe und 5 Tage lang nicht duschen, das ist auch nicht wirklich gut. Ich habe mir gedacht, aber das ist im Vergleich zu den Problemen, die die Leute hier haben, einfach nur ein Witz. Nehme ich halt irgendwie Feuchttücher und wische mich ab oder so in der Kabine im Klo, keine Ahnung. Hauptsache, ich kann halt hier bleiben und weitermachen. Also ich habe ja natürlich zu den Tätigkeiten, die ich gemacht habe, waren nicht nur Dolmetschen. Ich habe auch mit polnischen Soldaten bis um 6 Uhr morgens Feldbetten aufgeklappt und haben auch, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann. Also eigentlich wollten die das nicht. Das waren so ukrainische Hilftransporter am Hinterhof vom Einkaufszentrum. Da haben wir Hilfsgüter rein verfrachtet quasi und die sind dann in die Ukraine losgefahren. Aber das war jetzt eigentlich nichts Militärisches. Ich denke, das kann man schon ruhig sagen.
Und du bist letzten Endes, so wie ich dich richtig verstanden habe, auch 10 Tage dann geblieben, oder?
10 Tage.
Okay.
Die zwei Kollegen, der eine kam sogar aus Schweden angereist, das war auch krass. Kam aus Schweden angereist, die sind weg, mussten arbeiten, aber die haben sich nochmal Urlaub genommen und sind dann wiedergekommen nach einer Woche und sind dann tatsächlich nochmal länger geblieben. Haben wir uns quasi so ein Wiedersehen gehabt.
Ja.
Und sie ist zum Beispiel die Ukrainerin, die ältere Dame, die ist ganz, ganz lange geblieben. Mit der habe ich sogar noch Kontakt.
Ach, die war zur
Die
Hilfe
ist
vor Ort.
ja, die war auch zur Hilfe vor Ort. Die hat in Holland gelebt eigentlich. Die war aber aus Kharkiv ursprünglich. Die ist dann tatsächlich in die Ukraine zurück, so wie ganz, ganz viele auch. Ja, das war Wahnsinn, ja. Aber ihr geht's gut, soweit ich
Das freut uns auf jeden Fall sehr zu hören.
weiß.
Aber
Ja.
prinzipiell die Situation der Geflüchteten vor Ort, wie hast du die da wahrgenommen?
Es war ganz am Anfang was schlecht. Es war echt Wahnsinn. Es war viel zu wenig Platz. Man muss sich so vorstellen, das war dieses Einkaufszentrum. An der Nordseite, denke ich, war. Es ist nicht quadratisch, es ist rechteckig quasi. Die kürzere Seite, die war im Norden gelegen, denke ich. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Da war quasi der Ankunftsort. Die Busse sind ständig reingefahren, voller Leute, voller Sachen. Und die sind dann quasi rein in das Einkaufszentrum. Boah, es war viel zu wenig Platz. Also wie gesagt, diese eine Nacht, wo wir Feldbetten die ganze Zeit aufgeklappt haben, es hat einfach nicht gereicht. Da haben 2, 3 Leute auf einem Feldbett geschlafen, teilweise auf dem Boden, einfach zu wenig Platz gehabt. Das war ganz schlimm. Aber nach ungefähr einer Woche, ich denke, das war Ja, Weltfrauentag. Ich denke, am 8. März ungefähr waren das. Da kamen immer weniger Menschen. Das hat uns dann auch alle gewundert. Also entweder hat man die besser verteilt oder hat man sie nicht über die Grenze gelassen oder ich habe absolut keine Ahnung. Da kamen die wildesten Spekulationen, warum jetzt so wenig Leute sind. Und soweit ich weiß, ist so ein riesiger Ansturm, wie wir den Anfang März erlebt haben, ist in diesem Einkaufszentrum nicht mehr gewesen. Also danach lief es alles viel besser. Auch ganz interessant, das kann man schon erwähnen durchaus. Also soweit ich weiß, kam der polnische Präsident Andrzej Duda zu Besuch. Ich habe den zwar nicht gesehen, keine Ahnung. Aber bevor er gekommen ist, hat man Putzkräfte reingeschickt und die haben alles sauber gemacht, komplett. Und am Einkauf, also am Ankunftsort hat man da noch Monitore hingestellt, die waren vorher nicht da. Das war richtig schön,
Ach krass, okay. Das ist verrückt auf jeden Fall, was man da auch auf die Beine stellen kann, wenn es drauf ankommt und wenn man es will, auf jeden Fall.
Die Soldaten haben sich da richtig aufgeregt drüber. Die meinten, warum nicht gleich so?
Ja.
Warum hat man nicht sofort
Ja.
ein System irgendwie gehabt?
Ja, das ist es. Also ich ärgere mich auch bei jeglicher, ja, Situation, die auf der Welt schiefläuft. Wenn man möchte, kann man halt extremst viel bewirken, weil also Material haben
Natürlich.
wir, Geld haben wir. Wir haben auch die Leute,
Boah.
die vor Ort fahren können. Man könnte so viel machen, aber.
Ich denke es mal auch. Also immer, auch wenn ältere Menschen mir sagen, das ist nicht möglich, das können wir nicht machen. Wir haben vor 80 Jahren Millionen von Männern irgendwo in ein anderes Land geschickt als Soldaten mit Millionen von Tonnen und Panzern und weiß ich nicht was. Das war alles möglich. Und heutzutage ist es nicht mehr möglich, einen PC irgendwo hinzustellen oder was. Auch wenn es Polen ist, aber Polen hat, glaube ich, auch genug Hilfsmittel oder ich sag mal finanzielle Mittel dafür.
Aber da an den Stellen, glaube ich, braucht man noch Leute, die halt engagiert sind und halt auch die Kraft dazu haben, sich da irgendwie durchzukämpfen und zu sagen, okay, ich streng mich jetzt an und setze mich mit Politikern von mir aus auseinander und trete denen so lange in den Hintern, dass die halt etwas endlich umsetzen und machen für die Leute, die das eben brauchen.
Ja, ich würde sogar echt sagen, wahrscheinlich die Hälfte, wenn nicht sogar mehr, die Hälfte der Helfer, der freiwilligen Helfer, wie ich es war, die waren ohne Organisation da oder nicht vom Staat oder irgendwas. Also da waren Leute aus Belgien, da war sogar ein Isländer da. Da waren, ja wirklich, das war schon interessant. Ja, ganz viele Ukrainer auch. Ja, abgesehen vom Militär natürlich. Die haben auch Spitzenarbeit geleistet, muss ich jetzt wirklich sagen. Das polnische Militär habe ich jetzt ein großes Ansehen, muss ich sagen, nachdem ich das gesehen habe. Die haben auch rund um die Uhr Decken und Kissen verteilt und alles Mögliche gemacht, damit es den Leuten gut geht.
Habt ihr dann letzten Endes auch Leute mit zurückgenommen? Also die Leute sind ja vor Ort und warten die dann alle abgeholt zu werden oder wie kann man sich das da vorstellen?
Wir hatten kein. Ich sag mal jetzt nicht so wie am Bahnhof ein Plan, sondern da kamen ständig Busse. Diese Busse, Reisebusse waren das quasi. Die sind immer nach Warschau, Krakau, Wroclaw, also Breslau, manchmal nach Danzig, Gdansk und Schwerin, Stettin, glaube ich, war auch dabei. Also sind ständig Busse gefahren, die haben die Leute mitgenommen. Und wie gesagt, ganz, ganz viele, so wie. Also so private Leute, die meinten, auch aus Dänemark, aus Frankreich, Spanien, Portugal und aus Deutschland, die haben Wohnungen, Unterkünfte bereitgestellt, sind gekommen und möchten den Menschen halt quasi helfen, können sie mitnehmen. Das war ja auch eben diese Schnittstelle, dieses Problem, dass die nicht miteinander reden konnten und die Ukrainer verstehen ja gar nicht, warum kommen da jetzt Leute, um uns zu helfen.
Ja.
Sowas können die sich nicht mal vorstellen. Die konnten sich nicht mal vorstellen, dass das Essen umsonst war. Die sind sowas. Das ist halt ganz schwierig. Also die Ukraine ist Ukrainer. Ganz viele Menschen haben noch nie ein Flugzeug von innen gesehen, sage ich mal. Also die sind nicht weit rumgekommen. Und ich kann es auch nicht übel nehmen. Ich würde nicht unbedingt als Frau mit zwei Kindern zu einem fremden Mann ins Auto steigen und dann mit denen irgendwo in ein fremdes Land fahren, wo ich noch nie war. Deswegen habe ich mit denen geredet, habe auch immer geschaut, ob die Personen, die gekommen sind, adäquat sind. Bin mit denen zur Polizei gegangen, habe mit denen die Ausweise registrieren lassen. Das haben wir auch nicht immer machen können, manchmal. Haben der Polizist nicht mal verstanden, was ich von ihm möchte. Das war auch wieder so ein Sprachproblem. Aber wir haben die Ausweise aufnehmen lassen, die Kennzeichen. Und ich habe meine Telefonnummer oft mitgegeben, damit sie mir auch auf jeden Fall schreiben, dass jetzt auch alles gut ist und dass sie angekommen sind. Eben der letzte Schritt, den hat viele nochmal die Angst genommen, dass ich quasi sage, ich bin hier eine Kontaktperson, wenigstens in Deutschland, falls dann auch irgendwie später mal Probleme auftauchen mit der Registrierung oder so. Und das Einzige, was ich bis jetzt bekommen habe, sind wahrscheinlich so um die 60 Nachrichten von wegen, ja, ich kann das ja mal zitieren, ich unterstütze das nicht meine Meinung, ich bin von Gott gesandt und habe den, ich war der richtige Mann am richtigen Ort und habe denen helfen können und so.
Aber
Waren ja auch viele Deutsche.
das meine ich auch. Also, dass die Mensch, also jeder Mensch, finde ich, hat das Potenzial dazu, gefühlt, also das gesagt zu bekommen, und das, man wurde von Gott herabgesandt von mir aus. Also, dass man halt etwas Großes bewirken kann. So groß tatsächlich, dass letzten Endes diese Aussage kommt und jeder Mensch kann das machen. Aber man muss sich da halt etwas Selbstwert und ja, Selbstwertgefühle zusprechen und das Gefühl haben, ich kann das halt auch. Ja.
Das Potenzial auszuschöpfen ist ganz
Ja,
wichtig.
und leider
Aber
tatsächlich, das, was mich am meisten mittlerweile aufregt, ist tatsächlich, dass so viele junge Menschen sich dieses Potenzial nicht anerkennen. Sich einfach, also aufgrund von Social Media, das ist nochmal, okay, wir sprengen, glaube ich, wirklich den Rahmen, das ist nochmal ein anderes Thema, aber aufgrund von Social Media plötzlich Ideale vor Augen haben, die gar nicht perfekt sind oder gar nicht zu sein brauchen und so weiter. Und sie ganz andere Potenziale haben, die letzten Endes aber denen zugesprochen werden muss. Und mittlerweile bin ich auch an der Überlegung, irgend so ein Coaching oder so für Jugendliche aufzubauen.
Ja, aber das ist jetzt intrinsisches, das ist ja die intrinsische Motivation, sein Potenzial auszuschöpfen. Ich finde, wenn man auch extrinsisch die Möglichkeit überhaupt gibt, weil wenn ein Schüler in der Schule niemals die Möglichkeit bekommt, drei Sprachen zu lernen, wird er die auch niemals können, auch wenn er es möchte.
Ja.
Wobei natürlich heutzutage man vieles auch so für sich machen könnte.
Ja, das
Aber
stimmt.
es ist schwierig.
Das fängt alles in der Schule an, also alles in der Bildungspolitik auch irgendwo. Und beispielsweise, du hast jetzt die drei Sprachen angesprochen gehabt, du sprichst ja auch mehrere, ich spreche auch mehrere. Und das wird immer als, ja, dass man der deutschen Kultur etwas hinterherhinkt, irgendwie dargestellt. Also vor allem die türkische Sprache oder halt die arabische von mir aus, wird sehr, wie nennt sich das? Sehr bedürftig irgendwie die Kultur auch abgestempelt, dass die Deutsche besser sei, aber es ist ja gar nicht der Fall. Also es bereichert ja jemanden, mehrere Sprachen zu können, mehrere Kulturen zu kennen und so weiter.
Von mir aus soll es irgendeine polynesische Sprache mit 30.000 Leuten sein, die es sprechen. Wenn er irgendeine Sprache spricht, dann hat es schon, erweitert es schon den Horizont
Ja.
massivst.
Ja, auf jeden Fall. Und das stärkt auch die Identität irgendwo. Aber wir haben den Rahmen gesprengt, wir rudern noch mal ein bisschen zurück. Genau. Also die Leute sind ja immer noch vor Ort an der ukrainischen Grenze. Also es ist ja nicht so, dass alles jetzt alles abgehakt ist, gefühlt. Also den Konflikt gibt es ja immer noch. Ja, und gefühlt, die Medien berichten mittlerweile weniger. Also man hat das Gefühl, dass da nichts mehr viel los ist, dass da nicht mehr viele Leute sind. Was für einen Eindruck hast du? Also sind da noch viele Leute vor Ort? Muss da immer noch geholfen werden? Und wenn ja, wo geholfen werden, beziehungsweise wie geholfen werden auch?
Also was jetzt Hilfsgüter angeht, weiß ich, also ich kann es ja mal sagen, wie es war bei mir damals. Wir haben, ich weiß, einmal bis 5 Uhr morgens mit polnischen Soldaten eines Morgens, ja, Hundefutter in LKWs geladen, weil da tonnenweise Hundefutter angeliefert wurde. Also wenn Ukrainer mit Hunden kommen, dann haben sie so Schoßhündchen, die essen vielleicht 100 Gramm und dann verbringen die weniger als einen Tag an der Stelle, wo ich war. Also tonnenweise Hundefutter haben wir jetzt nicht ungefähr unbedingt nötig gehabt, aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwo Aufnahmezentren gibt. Wir haben das Hundefutter weitergeschickt. Da wird es wahrscheinlich eher benötigt. Ja, ich weiß gar nicht, ob da hilfsgütermäßig. Also mir hat ein ukrainischer Fahrer aus Ivano-Frankowsk gesagt, er braucht Blutdruckmessgerät. Hab ich so weitergegeben oft, aber ich weiß jetzt nicht konkret. Also da muss man wahrscheinlich eher mit offiziellen Leuten reden als mit mir, was mit meinem Eindruck angeht. Ich glaube, da kommen jetzt gar nicht mehr so viele Menschen. Ich habe das Gefühl, jetzt sind ja wie viel 50 Tage vergangen? Irgendwas in den Dreh. Also ich glaube, der fliehen wollte, ist geflohen. Der bleiben möchte, bleibt. Vielleicht entscheiden sich noch welche um, aber es werden bestimmt nicht Millionen noch kommen. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Ich wirklich nicht. Vielleicht passiert ja noch irgendwas Heftigeres. Also richtig Heftiges.
Ja, hoffen wir nicht, dass es also heftiges im positiven Sinne, wenn dann, und dann nicht im
Ja.
negativen.
Aber jetzt, ich habe den Eindruck, es kommen sogar ganz viele jetzt zurück. Da sind jetzt wie viel? 500.000 wieder zurückgefahren sogar.
Aber ich finde das Prinzip ja auch wichtig, also bei jeglichen internationalen Konflikten auch. Natürlich, die Situation dort für die Menschen ist sehr schlecht. Also man möchte natürlich so schnell wie möglich raus aus der Situation und halt, vor allem wenn man Kinder hat, eben die unter Schutz irgendwie bewahren und denkt sich, okay, ich fliehe halt lieber. Aber dann frage ich mich auch, wenn die Leute halt fliehen, wer kümmert sich dann noch um die Situation, also um das, nicht um das Land, aber ja, die Verteidigung irgendwo. Das ist halt für mich relativ fragwürdig. Also das Land einfach leer zu lassen, damit halt Leute das irgendwie ja einnehmen, fremde Leute.
Nee, Männer bleiben ja, die können nicht raus.
Ja.
Doch, wir hatten ein paar Männer, aber die hatten das alleinige Sorgerecht für ein Kind, deswegen wurden die vom Militärdienst befreit.
Ja. Ja, deshalb, also das ist halt so ein innerer Konflikt auch von mir, irgendwo zu überlegen, was wäre jetzt halt sinnvoller und was wäre besser. Aber da gibt es halt nicht schwarz-weiß-mäßig. Genau, das ist tatsächlich, also hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Also bevor wir weiter in den Rahmen springen.
Ja, also ich könnte schon ein paar einzelne Schicksale oder Geschichten erzählen, aber ich habe so wenig geschlafen in diesen 10 Tagen. Ich kann mich schon noch an vieles erinnern. Nee, mir fällt, glaube ich, jetzt nichts mehr
okay.
ein. Ja.
Okay.
Nee, ich glaube, das will ich nicht erzählen unbedingt. Also ich sag mal so, in diesen 10 Tagen ist mehr passiert als in meinem Lebensjahr, was ich erlebt habe. Wahrscheinlich werde ich jetzt so unterstreichen. Und ich habe jetzt auch für mich den Eindruck gewonnen, ich verstehe, warum ältere Menschen nicht gern vom Krieg reden wollen. Also die Geschichten, die ich erzählt habe, die möchte man eigentlich einfach verschweigen und verschlucken, also runterschlucken und einfach nicht mehr weitererzählen. Das hört man ja oft von jemandem, dessen Opa einfach nicht aus dieser Zeit redet, quasi vom Zweiten Weltkrieg. Kann ich jetzt wirklich nachvollziehen, muss ich echt sagen.
Ich glaube auch deshalb, weil man dann das Gefühl vielleicht irgendwo hat, dass es vielleicht nicht passiert ist oder es nicht nochmal vor Augen führen möchte. Also man erinnert sich auch, die menschliche Psyche ist auch aufgebaut. Man erinnert sich, wenn die letzten vergangenen 10 Tage von mir aus, nur an das Gute. Also wenn du irgendjemandem erzählst, wie die letzten 10 Tage vorbeigegangen sind, erzählst du halt nur das Gute. Und dann die schlechten Emotionen erzählst du dann nicht weiter. Das war's von uns, liebe Leute. Wenn ihr mehr über Salon 5 und inhaltliche Themen erfahren wollt, dann schaut gerne in unser Archiv, in die Salon 5 App. Da haben wir unseren Archiv. Und wenn ihr Themenempfehlungen habt und sagt, könnt ihr bitte dieses Thema aufgreifen, dann schreibt uns eine Instagram-DM an Salon 5_. Das war's von uns und wir sagen Tschüss.
Tschüss.